So, guten Morgen, liebe Geschwister. Guten Morgen, ihr Lieben am Telefon aus nah und fern. Wir haben am Sonntagabend war es, vom Albrecht etliches über Paulus Berufung und seinen Auftrag gehört. Unter anderem, dass Gott die Seinen zu seinem Zeitpunkt herausruft. Okay. Alle technischen Probleme beseitigt. Also wir haben es am Sonntag davon gehabt, oder unter anderem davon gehabt, dass Gott die Seinen zu seinem Zeitpunkt herausruft. Und am Anfang dieser Stunde zu dem Thema Paulus Dienst und seine Briefe möchte ich das Wort aus Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16 stellen. Und der Herr aber sprach zu ihm, das ist der Ananias, wo der Daniel gestern auch kurz angeschnitten hat, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und hier in dieser Stelle kann man schon sehen, dass Gott zu seinem Zeitpunkt persönlich erwählt und dass auch alles andere im Leben zugeordnet und zugeteilt ist. Ich möchte noch beten am Anfang. Lieber Vater, dir dürfen wir doch danken, dass du mit jedem Einzelnen von uns einen Plan hast, dass du auch den Zeitpunkt weißt, an dem wir welche Aufgaben und Leiden zugefügt bekommen. Und so dürfen wir dir jetzt auch danken für den Albrecht, der uns dein Wort jetzt auslegt. Und hab du Dank, dass du auch ihn hierher gestellt hast und schenk du ihm viel Kraft und Gnade, uns das Wort jetzt auszulegen. Und so habt du auch Dank, dass wir insgesamt die Möglichkeit haben dürfen, dass wir hier sind. Amen.
Amen.
Und zu Anfang der Stunde möchten wir das Lied 100 singen. 100. Alle drei Verse.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Wie schön, dass wir jetzt hier im Trockenen sitzen dürfen und so stört uns der Regen nicht weiter. Und den braucht ja auch die Natur. Und da sehen wir, dass Gott immer wieder für alles sorgt. Ja, bis ins Kleinste unseres Lebens ist alles mit eingeplant. Leider vergessen wir das oft im Alltag. Ich nehme mich selber am Kragen hier. Ja. Nun, wir dürfen fortfahren unter dem Gesamtthema Prophetie in den Briefen des Apostels der Nationen und kommen heute zu dem Dienst des Apostels Paulus und etwas zu seinen Briefen. Ja, die kann man ja nicht in einer Stunde behandeln, aber verschiedenes Grundsätzliches wollen wir dazu sagen. Der Dienst der Apostel, der dauerte knapp 40 Jahre ab Pfingsten bis zur Zerstörung Jerusalems und der zweiten Wegführung des Restes Israels unter alle Nationen. Und wir haben dieser Tage schon gehört, dass es eine Zeit des Übergangs war. Zeit des Übergangs heißt, Israel in seinem Land und in der Diaspora lief noch unter dem Angebot der nationalen Umkehr, die mit der Ausgießung des Geistes an Pfingsten in Jerusalem begann. Und damit verbunden wäre gewesen erstens die Wiederherstellung all der Dinge, von welchen Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. So sagt es der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 3 in der gewaltigen Rede dort. Zweitens wäre der Ablauf des 70. Danielschen Siebeners gewesen, ja, nachdem verschiedene andere Dinge, die Propheten gesagt haben, erfüllt sind. Und dann drittens die Wiederkunft des Herrn als Messias Israels zum Gericht über die ganze Erde, sowie viertens dann danach die Aufrichtung seiner Königsherrschaft der Himmel und damit des tausendjährigen Reiches Christi auf Erden gewesen. Und es ist genau das, was dann der Apostel Johannes am Tag des Herrn gesehen hat und gehört hat und dann im Buch der Offenbarung Jesu Christi niedergeschrieben hat. Den Dienst an den damals im Land übrig gebliebenen 12-stämmigen Volk taten vor allem die 12 Apostel von Jerusalem. Vorne an Petrus, aber, und das werden wir dann noch sehen, auch Paulus und seiner Mitarbeiter an den Israeliten in der Zerstreuung. Wir sehen das ganz einfach darin, dass Paulus nicht aus Nationalismus, sondern aufgrund seines Auftrags immer dann, wenn er in eine Stadt kam, zuerst die Synagoge aufgesucht hat. Und das hat er bereits kurz nach seiner Umkehr in Damaskus getan, denn er bewies, lesen wir in Apostelgeschichte 9 irgendwo, dass Jesus, den er verfolgt hatte, der Messias ist. Und es ist ganz gewaltig, denn der Apostel war ja ein Pharisäer von Haus aus und er kannte das Alte Testament. Aber es war noch die Decke Moses über ihm, so über seinem Herzen, so wie er das später im 2. Korintherbrief schreibt. Und nachdem der Geist ihn nun erneuert hatte, dann konnte er sofort aus dieser Botschaft, die er in sich trug, sofort erkennen, dass Jesus der Messias ist. Das war praktisch ad hoc möglich nach Empfang des Geistes. Es geschah, obwohl der Herr ihn als Apostel der Nationen berief, durchaus unter dem erklärten Willen seines Herrn und der Führung von Gottes und Christi Geist. So hatten wir das im vorausgehenden Abschnitt bezüglich seiner Berufung und seinem Auftrag gesehen. Und eben hat uns ja der Michael in Apostelgeschichte 9,15 das noch einmal vorgelesen. Nationen, Könige und Söhne Israels, das waren die Adressaten seines Dienstes. In der Apostelgeschichte sind uns nun 3 Reisen berichtet, sowie eine Reise später als Gefangener nach Rom. Nachdem in Apostelgeschichte 21 die Römer ihn in Jerusalem in Schutzhaft genommen hatten, weil herausgekommen war, dass die Pharisäer und die hohen Priester ihn umbringen wollten. Und die Situation war so schlimm, dass der Herr selber ihm erschienen war, dort, das kann man nachlesen, und ihm gesagt hat, du musst, wie du hier in Jerusalem gezeugt hast, auch in Rom Zeugnis ablegen. Ja, und da kann man sehen, je härter eine Situation im Leben eines seiner Kinder ist, desto gewaltiger sind dann auch die Zusprüche, die man bekommt, um das Ganze zu ertragen. Ja, und da war es so schlimm, dass der Herr selber ihm erschienen war. Wir kennen noch so eine Situation später auf der letzten Reise, wo es darum ging, ob das Schiff untergeht oder nicht. Da hat der Herr dann einen Engel bemüht, um ihm zu sagen, du brauchst keine Angst haben, ich habe dir alle die 276 Seelen im Schiff übergeben und es wird keiner das Leben verlieren. Und du wirst nach Rom kommen. Also auch wieder eine besondere Situation und ein besonderer Zuspruch. Sehr wichtig, persönlich das zu sehen. Paulus war übrigens dann noch weit mehr unterwegs als diese drei Reisen, von denen uns auch nicht alle Details berichtet sind, sondern nur ein Ausschnitt. Und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, wieder als Merksatz, eben das, was unser Gott uns zum Verständnis der heilsgeschichtlichen Entwicklung der Zeit des Übergangs hat aufschreiben lassen. Genau das finden wir in der Apostelgeschichte. Ich sage es noch einmal, das, was unser Gott uns zum Verständnis der heilsgeschichtlichen Entwicklung der Zeit des Übergangs hat aufschreiben lassen. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist also nicht direkt ein Lehrbuch, ja, sondern eine Darstellung des Übergangs. Das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Dass der Paulus noch weit mehr herumgekommen sein muss, das entnehmen wir aus Römer 15, den Versen 15 bis 21. Das möchte ich vorlesen. Denn es ist mir wichtig, dass wenn wir Wortdienste tun, wie der Name schon sagt, dass das Wort selber am meisten redet. Denn das Wort allein kann Leben hervorbringen und es auch mehren. Ich habe aber, sagt Paulus dort, zum Teil euch, den Römern, freimütiger geschrieben, Brüder, um euch zu erinnern, wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, um ein Diener Christi zu sein oder ein in öffentlichen Dienst gestellter, so ist das Wort eigentlich zu verstehen, zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also etwas zum Rühmen in Christo Jesu in den Dingen, die Gott angehen, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes Gottes eben, so dass ich von Jerusalem an ringsumher bis nach Illyricum das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe und mich also beeifere, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, auf das ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern, wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Ein Zitat aus Jesaja 52, 15. Illyricum ist ungefähr da, wenn man an dem Stiefel von Italien am Absatz ungefähr genau nach Osten geht, in dem Teil Kroatiens, das dort unten ist. Ja, dort ist Illyricum. Und wenn wir die Reisen des Apostels Paulus durchlesen, finden wir nirgendwo einen Hinweis, dass er in Illyricum war. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir nicht in dem Sinne von drei Reisen sprechen, dass das absolut gesehen die drei Reisen war, die der Paulus gemacht hat, sondern es sind drei Reisen berichtet. Und deshalb nummerieren wir die durch, damit wir immer genau wissen, von welcher Reise wir reden. Aber das muss nicht die dritte Reise gewesen sein. Die erste ist schon sicher berichtet, das war eben nach der Aussendung aus Antiochien in Pisidien. Zu seinem Dienst nun lesen wir einige Schriftzeugnisse aus diesen Reisen, sodass wir das, was wir eben in der Einleitung festgestellt haben, auch bewiesen finden, dass er nämlich Israel, dem Rest Israels in der Zerstreuung gedient hat und gleichzeitig am Leibe des Christus den Nationen. Apostelgeschichte 13 ist insofern etwas ganz Spezielles und Besonderes in der Apostelgeschichte. Das ist ein Muster der Rede, die der Paulus in der Synagoge gehalten hat. Denn da konnte er auf Wissen aus dem Alten Testament zurückgreifen und das hat er auch dann ganz klar benutzt, um nachzuweisen, dass Jesus der Christus Israels ist. Und er hat den Israeliten auch gesagt, dass das Reich der Himmel nahe gekommen sei, ja, weil das war damals noch möglich, heilsgeschichtlich. Da hat uns auch der Johannes, und ich denke, dass er heute Abend darüber auch noch einmal sprechen wird, und so wird alles noch einmal wiederholt, mehrfach in dieser Woche. Das finde ich sehr gut. Und es wird von verschiedenen Seiten beleuchtet und damit bekommen wir ein Gesamtbild. Wir gehen also jetzt nach Apostelgeschichte 13 und ich möchte natürlich nicht und kann nicht die ganze Rede lesen, möchte ich jedermann wärmstens empfehlen, ja, als mal die Struktur dieser Rede zu verinnerlichen. Denn die ist eindeutig zunächst an Israel gerichtet. Kapitel 13, 30 bis 33, da lesen wir: Gott hat aber ihn aus den Toten auferweckt, den Messias nämlich, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, welche jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Ja, dort definiert er ganz klar den Dienst der 12 Apostel in Jerusalem, der gilt seinem Volk. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung. Wir sehen also, dass er hier auch an Israel adressiert. Er spricht von den Vätern und die Nationen hatten zwar Väter, aber nicht genau die Väter, die gar gemeint sind. Das waren die Väter Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Dass Gott, Vers 33, dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte, wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir sehen also ganz klar, dass er hier unter anderem zunächst einmal die Israeliten anspricht. In Vers 38 bis 41 möchte ich jetzt weiterlesen. Und da sagt er: So sei es euch nun kund, Brüder. Und er spricht hier zuerst einmal die Brüder nach dem Fleische an, die Israeliten. Dass durch diesen, nämlich den, der aus den Toten auferweckt wurde, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr Israeliten im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem, und jetzt kommt die Erweiterung auf die Nationen, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Wir sehen, wie der Paulus hier praktisch in einer Versammlung die Israeliten anspricht auf das, was eigentlich ihnen bereits durch die Väter gesagt war. Und jetzt erweitert er in diesem Satz die Gerechtigkeit aus Glauben auf alle Glaubenden.
Einschließlich
Israel. Natürlich, klar. Weil der Leib des Christus besteht ja nicht nur aus reinen Nationen. Da sind ja auch Auserwählte aus Israel dabei, nach Römer 11, Vers 4 bis 7. Also hier ist es sehr wichtig, und nun sagt er, jetzt warnt er seine Volksgenossen, seht nun zu, dass nicht über euch, Israeliten in Klammer, ja, komme, was in den Propheten gesagt ist. Sähet ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Und das ist ein Zitat aus Habakuk 1, Vers 5. Man sieht, dass der Paulus hier ganz klar immer wieder sich auf die Prophetie des Alten Testamentes bezieht. Ja, und damit konnten auch seine Zuhörer nachweisen, dass er nicht irgendwas erzählt, sondern dass er in dem Kontext des Alten Testamentes zu ihnen gesprochen hat, zu den Israeliten. Weil die Nationen konnten das ja gar nicht so wissen.
Ja. Er betont aber ausdrücklich ich.
Ja,
das hat
ich.
Sehr übergangen. Denn ich wirke ein Werk.
Ja. Der Gott wirkt, ja, ich wirke ein Werk.
Das ist Gott, das ist Zitat.
Das ist ein Zitat, ja, ja, genau. Ich wirke ein Werk, nämlich Gott wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet. Ja. Als nächstes lesen wir in 44 bis 49 weiter. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Wir sehen auch jetzt hier bereits eine Erweiterung, ja, dass in der Synagoge jetzt plötzlich Leute aufgetreten sind, die wahrscheinlich vorher gar nicht da waren. Ja. Wie hat einfach der Geist Gottes hinzugetan? Und jetzt sehen wir, wie die Entwicklung weitergeht. Denn sie wollten das Wort Gottes hören. Das ist interessant, ja, warum die gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästern. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des äonischen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Und also hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Wir hatten diese Stelle bereits schon einmal gelesen, ja, und wir sehen, dass der Paulus diese Stelle insofern erweitert durch sein Evangelium, weil diese Stelle eigentlich davon redet, dass Israel zuerst nach Hause gebracht wird durch den Messias und dass es dann ein Licht der Nationen ist, beziehungsweise der Christus, der dann hier auf der Erde anwesend ist. Ja, so muss man das sehen. Und jetzt nimmt der Paulus dieses Wort hierher und er ist beauftragt, jetzt direkt zu den Nationen zu gehen, nicht im Umweg über Israel damals. Ja. Das ist hier eine ganz klare Weichenstellung bereits auf der ersten uns berichteten Reise. Und jetzt kommt in Vers 48 Folge, logisch folgend: Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten, und jetzt kommt wieder die Auswahl zum Vorschein, es glaubten so viele ihrer zum äonischen Leben verordnet waren. Also nicht alle, die da gekommen waren, sondern die zum äonischen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Und die Juden haben sich jetzt ab Vers 50 wieder erregt und haben die Leute gegen Paulus aufgebracht. Nun gehen wir nach Thessalonich als nächstes in Kapitel 17, 1 bis 4. Kapitel 17, 1 bis 4. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, aus dem Alten Testament, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus Toten auferstehen musste und dass dieser Jesus, den ich euch verkündige, der Christus, der Messias ist. Und etliche von ihnen glaubten und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und von den anbetenden Griechen eine große Menge und der vornehmsten Frauen nicht wenige. Wir sehen auch hier die Mischung, ja, aus Israeliten und aus Nationen. Aber zuerst wurde den Nationen das Wort gesagt. Israel das Wort gesagt und dann den Nationen. Klar, natürlich. Ja, nun in Vers 22 bis 31, da haben wir Paulus auf dem Areopag und er redet dort zu den Nationen. Wir haben hier eine Rede, die dem Inhalt nach Römer 1 entspricht. Ja, man könnte jetzt in einer separaten Stunde müsste man das machen, mal diese Rede auseinandernehmen, ja, und sie mit Römer 1 vergleichen und würde feststellen, das ist genau diese Botschaft, die er dort auf dem Areopag bringt. Wir werden dann im Lauf unserer nächsten Versammlung dann diese Rede noch einmal ein bisschen genauer angucken. Der Inhalt ist das, es geht um die Schöpfung Gottes. Paulus spricht von dem Schöpfer des Weltalls, ja, und dass er alles gemacht hat zu dem Zweck, Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Und das heißt letztlich, Paulus hat den Griechen dort diesen Gott, diesen Schöpfer des Alls angeboten und sie konnten jetzt dazu ein Ja sagen oder das sein lassen. Und genau das lesen wir in Vers 30 und 31, in Vers 32 dann. Vorher spricht Paulus noch über das Gericht, das über den ganzen Erdkreis durch einen Mann durchgeführt wird, den er zum Beweis, dass das auch sein wird, aus den Toten auferweckt hat. Und daran schieden sich dann dort bei den Leuten auf dem Areopag die Geister. Und dann lesen wir davon, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Das sind die Leute, die ihre Ablehnung nicht direkt artikuliert haben. Und dann heißt es, also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit und ein Weib mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Das heißt, etliche glaubten und schlossen sich ihm an. Und die haben erst einmal das Evangelium bezüglich der Schöpfung des Alls, ja, und was Gott mit den Nationen und so weiter gemacht hat, was er eben hier präsentiert hat. Und da ging es noch nicht einmal um die Erlösung durch Christus. Und er hat ja nicht einmal den Namen genannt von dem, der da aus den Toten auferstanden war. Das ist sehr interessant, wie der Paulus hier vorgeht. Aber ganz genau eben ab der heilsgeschichtlichen Entwicklung folgend. Jetzt gehen wir nach Korinth, Kapitel 18, lesen dort die Verse 5 und 6. Lest den vierten Vers dazu noch. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen vom Evangelium Gottes. Und jetzt kommt mal was ganz Interessantes, was wieder genau dieser heilsgeschichtlichen Entwicklung entsprach. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und er bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Das heißt, offensichtlich hat der Paulus zunächst einmal einfach über die Erlösung in Christo gesprochen. Er hat aber nicht explizit artikuliert, dass der Jesus der Christus sei. Erst als die beiden Brüder gekommen sind, ja, und er Verstärkung hatte, dann wurde er hinsichtlich des Wortes gedrängt. Und dann kam die Scheidung und dann lesen wir jetzt zum ersten Mal von einer Trennung, dass der Paulus hier, ja, ich bin überzeugt, durch Anweisung seines Herrn die Gemeinde, die da ist, sein Leib getrennt hat von Israel, aus der Synagoge. Und genau das Gleiche lesen wir jetzt auch in Ephesus. In Ephesus Kapitel 19, Vers 8 und 9. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Da fragt man sich ja, wieso hat denn der Paulus über das Reich Gottes gesprochen? Ist doch aber logisch, denn das stand ja vor der Tür. Deshalb hat er davon geredet. Und es ist doch so, dass die Nationen auch lernen mussten, ja, welche Stellung Israel im Heilsplan Gottes hat. Das ist ja nicht unerheblich für die Nationen. Ja? Weil wir erwarten ja auch das Reich, nur nicht als erstes und nächstes. Ja? Wir erwarten auch die Gesamtherrschaft Gottes über das All. Ja? In seinem Endzustand. Das ist doch das, was wir erwarten. Ja? Und deshalb hat der Paulus ganz klar auch von den Dingen des Reiches Gottes geredet. Und jetzt kommt in Vers 9 wieder die Weichenstellung. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und von der Menge übel redeten, von dem Wege, eben dem Wege des Evangeliums der Gnade Gottes, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Ja. Das heißt, dort wurde auch der Leib des Christus aus der Synagoge herausgenommen. Ja, und der Paulus hat sie laufen lassen. Aber er hat ihnen zuallererst die Botschaft gesagt. So damit sie nachher nicht sagen können, ich heiße Hase und weiß von nichts. Ja, darum geht's, dass wir das sehen. Das letzte Angebot in dieser Beziehung, das erhielten die Obersten der Juden in Rom durch Paulus nach Apostelgeschichte 18, 28, 17 folgende. Und Vers 23 lesen wir dort in Apostelgeschichte 28. Das war ja dann nach seiner Ankunft in Rom. Ich lese in Vers 17 schon. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden war, zusammenrief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Brüder, ich, der ich nichts wider das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden, welche, nachdem sie mich verhört hatten, mich loslassen wollten, weil keine Ursache des Todes an mir war. Als aber die Juden widersprachen, war ich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen. Und so weiter. Dann hat er sich ab Vers 23 mit diesen Obersten zusammengesetzt und hat ihnen Folgendes gesagt. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, welchen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch aus den Propheten von frühmorgens bis zum Abend. Und dann kommt wieder die Scheidung. Und etliche wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Auch hier haben wir die klare Scheidung. Und jetzt ist heilsgeschichtlich ein Zeitpunkt gekommen, ja, wo der Paulus nun den alten Fluch Jesajas in Jesaja 6 hervornimmt, weil er merkt, dass die ganze oberste Judenschaft, also die Israeliten in der Zerstreuung des Evangelium Gottes wohl ablehnen werden und dass diese Haltung sich immer weiter vertiefen wird. Das hat ihm wohl der Herr auch geoffenbart, ja, weil er hat ja nichts aus sich selber geredet. Und er zitiert nun das Wort aus Jesaja, Vers 25 in der zweiten Hälfte, beziehungsweise ich lese den ganzen. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist, und wir wissen ja von Petrus, dass es der Geist des Christus war, der in den Propheten geredet hat, durch Jesaja den Propheten zu unseren Vätern geredet hat und gesagt, gehe hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volk ist dick geworden, ja, und mit Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil oder diese Rettung Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Ja, und das ist jetzt sozusagen die finale Weichenstellung in der Zeit des Übergangs. Und ab diesem Zeitpunkt, ja, war es dann auch nicht mehr lange bis zu der Zerstörung Jerusalems. Es gibt verschiedene Angaben über den Ankunftszeitpunkt des Paulus in Rom. Das muss um 61, 62 rum gewesen sein. Und 66 hat der Krieg in Palästina begonnen und 70 wurde Jerusalem zerstört. Also das war jetzt sozusagen am Ende des Dienstes des Paulus hier in Apostelgeschichte 28. Und das ist so eine Stelle, ja, wie es auch eine im Jeremia gibt, wo es heißt, Land, 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 höret das Wort des Herrn. Und an der Stelle damals, da wurde das Königtum Israels beendet, denn es gab dann für den Jekonia keinen Nachkommen mehr, der auf dem Thron Davids gesessen ist. Das ist so eine ähnliche Situation gewesen, wie die, an der wir jetzt praktisch heilsgeschichtlich stehen in Apostelgeschichte 28, dass Israel eben noch einmal komplett unter alle Nationen zerstreut worden ist. Und dass dieser Zeitpunkt markiert jetzt wirklich die heilsgeschichtliche Wende, die wir beachten müssen, damit wir auch die Literatur des Neuen Testaments richtig einordnen können. Ja? Anders kommen wir da zu keinem klaren Ergebnis. Und es gibt einen Eintopf, ja, der uns nicht weiterhilft. Parallel zum inneren und äußeren Niedergang Israels, der übrigens deutliche Parallelen zur Zeit Jeremias und der ersten Zerstörung Jerusalems hat, um mich noch einmal zu wiederholen, begann der Herr durch Paulus und seine Mitarbeiter, den Leib des Christus aus den Nationen und Israel herauszurufen. Den Galatern schreibt er nur etwas später als die Korintherbriefe in Galater 1, 15 und 16, als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen evangelisiere, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Und diese Botschaft, diese Predigt unter den Nationen, das war immer Paulus' Hauptauftrag, obwohl er zunächst einmal in der Synagoge immer angefangen hat zu predigen. Ausnahme war nur Philippi, da gab es keine Synagoge. Ja? Aber sonst gab es praktisch an jedem Ort, wo der Paulus war und es uns berichtet ist, eine Synagoge. Solange aber jetzt Jerusalem noch nicht zerstört war, ja, und die Ankündigung des Herrn Jesus in Matthäus 23, 39, dass Israels Haus öde gelassen wird, bis sie sprechen, gelobt sei der Name Jahwes, noch nicht eingetroffen war, so lange bestand A, die Möglichkeit der nationalen Umkehr Israels und damit B, der direkten Wiederkunft Jesu auf den Ölberg, so wie wir das in Apostelgeschichte 1 von den Engeln hören, die zu den 12 Aposteln geredet haben, beziehungsweise zu den Elfen damals noch, und so wie es auch Petrus in Apostelgeschichte 3 angekündigt hat. Wir lesen die Stelle gleich noch. Dann, dass der 70.7. abläuft, das wäre möglich gewesen noch, ja, bis zu dem Zeitpunkt, als der Paulus dieses Wort gesprochen hat. Und dass schließlich nach dem Gericht des Tages des Zornes Jahwes das Reich der Himmel anbricht. Das wäre grundsätzlich möglich gewesen. Ja. Petrus hat genau das der Volksmenge im Tempel erklärt. In Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, da lesen wir Folgendes. So tut nun Buße und bekehret euch. Israel musste sich ja erst einmal wieder zu seinem Gott nach der mosaischen Ordnung zurückbekehren. Wie viel mehr zu dem Christus? Ja. Nebenbei bemerkt, ja, sodass erstens eure Sünden ausgetilgt werden, damit zweitens Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er drittens euch den zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung all der Dinge, von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das war die Botschaft Petrus unmittelbar nach Pfingsten an sein Volk, an das 12-Stämme-Volk Israels. Und da ist klar bezeugt, dass wenn sie Buße tun, Gott auch den zuvor verordneten Messias wieder senden wird. Und deshalb können wir mit Fug und Recht davon reden, dass es damals eine Möglichkeit gab, dass der Herr Jesus nach eben dieser Buße sofort wiederkommt. So war es schon die Botschaft Jesu, sowie danach der 12 Apostel und damit auch Paulus, wenn er zu den Söhnen Israels sprach, zu denen er auch gesandt war. Und das ist logisch, denn auch Paulus musste ja Israel zuerst das Evangelium bringen, sowie auch den Glaubenden aus den Nationen, die Stellung und die Hoffnung Israels und die Beziehung des Volkes zum Leib Christi erklären. Eben, er musste den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Da Israel als Volk aber nicht Buße getan hat, sondern die Botschaft der Zwölfe und auch die des Paulus sowie deren Mitarbeiter ablehnte, verschob der Herr alles zunächst auf unbestimmte Zeit. Und das Heil wird, und wir sind jetzt wieder in Apostelgeschichte 28 angekommen, ging bis auf Weiteres fast ausschließlich an die Nationen, ausgenommen eben der Auserwählten aus Israel, die nach Römer 11 dort hineingerufen werden. Und es bleibt auch so, bis die Zahl der aus den Nationen und ganz Israel erwählten Leibesglieder eingegangen sein wird, ebenfalls nach Römer 11. Das Evangelium an die Nationen war genauso während der ganzen Übergangszeit, die auch ungefähr der Dienstzeit des Paulus entsprochen hat, Hauptgegenstand seiner Verkündigung. und zwar an all den Orten, die Paulus und seine Mitarbeiter besuchten. Wir sehen das sehr schön in seiner Rede und Ermahnung an die Ältesten von Ephesus, die er ihnen in Milet gehalten hat. Es war auf seiner Rückreise nach Jerusalem, der dritten Reise, die uns berichtet ist. In Jerusalem wurde er dann gefangen genommen und reiste später nach Rom. Das hat dann ungefähr noch 2 Jahre gedauert, bis er dann endlich nach Rom gekommen war. Beziehungsweise bis die Reise nach Rom angefangen hat. Denn er musste, so steht es in Apostelgeschichte 23, Vers 11, er musste auch in Rom Zeugnis geben. Das hat ihm der Herr ganz persönlich an dieser Stelle gesagt. Apostelgeschichte 23, 11. Nun aber zu dem, was er zu den Ältesten sagt. Er lässt die Ältesten von Ephesus nach Milet in den Hafen kommen, um keine Zeit zu verlieren. Und dann sagt er Folgendes zu ihnen, 17 bis 21 in Apostelgeschichte 20. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Versammlung herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisset, dass von dem ersten Tag an, da ich nach Asien kam, also Ephesus besucht habe, wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dienend mit aller Demut, mit Tränen und Versuchungen, welche mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. B. Wie ich in nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. C. Indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte, die Buße oder Umsinnung zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Ab Vers 24 finden wir weiter. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter welchen ich das Reich predigend, also das Reich Gottes predigend umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich heute, ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blute aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Die Verse 26 und 27 enthalten den ganzen Ernst, der hinter der Verkündigung des Evangeliums und des ganzen Ratschlusses Gottes steht. Schließlich sagt er in Vers 32, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches vermag, auf euch aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Nur die unverkürzte Botschaft Gottes kann echtes Gottesleben hervor und auch zum gesunden Wachstum bringen. Ja. Und wir sehen, wenn der Paulus sagt, ich bin rein an dem Blute aller, ja, wie groß die Verantwortung ist, wenn wir uns erkühnen, sage ich jetzt mal, das Evangelium zu sagen. Wenn ich da nicht das Ganze sage, ja, dann werde ich schuldig an dem Blut derer, die da hören. Ob das Einzelne sind oder viele. Wir halten fest, Paulus ist in seinem Dienst dem Zeugnis an Nationen, Könige und Söhne Israels vollständig gerecht geworden. Lassen wir ihn dazu noch einmal zum Schluss zu Wort kommen. Vers 27, ich habe ihn nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nun, in dem zweiten Teil, der dauert jetzt nicht mehr allzu lange, da möchte ich noch was zu den Briefen des Apostels Paulus sagen, aber eher so etwas Grundsätzliches. Ja. Ich habe dazu ein paar Daten auf Folien gemacht, sodass man das nebenher so ein bisschen sehen kann. So, wahrscheinlich kann man es nicht ganz bis hinten alles sehen und lesen, aber ich werde alles auch vorlesen, was da steht. Auf dem Hintergrund seines Verkündigungsdienstes und um der Zeit des Übergangs willen finden wir speziell auch in den von Paulus zu Anfang seines Dienstes verfassten Briefen neben dem Evangelium an die Nationen auch das Reich der Himmel und Israel betreffende Aussagen und Erklärungen. Und das ist einerseits zum Verständnis des Heilsplanes Gottes und andererseits zur Abgrenzung zwischen dem Leib Christi und Israel auch notwendig. Ja, dass die Nationen, die ja von der alttestamentlichen Schrift praktisch nichts wussten, dass die auch genau Bescheid wissen, was Sache ist. Und deshalb musste Paulus dort verschiedene Erklärungen abgeben. Wenn wir nur den Römerbrief nehmen zum Beispiel, wie er sich da mit der jüdischen Denke auseinandergesetzt hat und diesen alleinselig machenden Anspruch des jüdischen Denkens dort auseinandernimmt und ganz klar in Schranken weist. Wie schon erklärt, müssen die Glaubenden aus den Nationen rechtmäßige Söhne ihres Vaters lernen, welche Stellung und Aufgabe Israel im Heilsplan Gottes hat. Und dazu gehört logischerweise auch ihre Erwartung, die Königsherrschaft der Himmel. Und das ist schon aufgrund der Tatsache notwendig, dass Söhne Gottes ein natürliches Interesse am Plan ihres Vaters haben müssen. Ja? Weil sonst können sie sich nicht mit Fug und Recht Söhne nennen. Zweitens, Haupt und Glieder zusammen den Christus, den Ehemann bilden und Israel die Braut und nach der Hochzeit des Lammes die Ehefrau des Christus. Schon deshalb, wer interessierte sich als Ehemann nicht an seiner Ehefrau, weil wenn er sich dafür nicht interessiert, dann ist er nicht verheiratet. Höchstens, dass er äußere Zeichen trägt, aber nicht innerlich. In seinen sogenannten Gefangenschaftsbriefen an die Epheser, Philipper, Kolosser und den pastoralen Briefen Philemon, Timotheus und Titus, da warnt Paulus vor allem vor dem negativen Einfluss gesetzlicher Verkündigung aus der Beschneidung, der Vermischung von Gesetz und Evangelium. Das sind dort die Hauptwarnungen in den Gefangenschaftsbriefen. B. Warnt er vor schädlichen Beimengungen zum Evangelium der Gnade des glückseligen Gottes und unter anderem durch Philosophie und allerlei religiösen Praktiken. Er warnt sehr eindringlich vor dem Eindringen von fremden Geistern in die Versammlung. 1. Korinther 11, 1-4. Das ist sind Verse, die sind top aktuell heute. Schließlich beschreibt er D. die negativen Entwicklungen zum Ende des gegenwärtigen Äons hin, die alle schon damals vorhanden waren. Ich behaupte mal, die Theologen würden mich jetzt fast erschlagen, ich brauche nicht die Kirchengeschichte zu studieren, um das zu erkennen, was an negativem Einfluss in die Gemeinde hereingekommen ist. Denn alles, was später passiert ist, hat seine Wurzeln im Neuen Testament und wird dort ganz klar von Paulus und den anderen Aposteln genannt. Ja, also ich brauche nicht mich mit dem Ergebnis, nämlich der Kirchengeschichte, länglich zu beschäftigen, sondern es reicht, die Aussage der Schrift hier zu betrachten. Wir sind nicht auf außerbiblische Quellen angewiesen. Im Vordergrund stehen aber in allen Briefen des Apostels erstens das Geheimnis und die Herausbildung des Leibes Christi, zweitens die Ermahnung und Ermutigung zur Verwandlung in das Bild des Sohnes Gottes, sowie drittens zu einem diesem Evangelium entsprechenden und Gottes verehrenden Wandel. Viertens, Gottes Vorsatz der Äonen, den er in Christo gefasst hat. Fünftens, die himmlische Berufung und Darstellung des Leibes während seiner Zubereitung schon. Sechstens, die zukünftigen Aussagen, Aufgaben, die zukünftigen Aufgaben der Versammlung nach ihrer Vollendung. Siebtens, die Erwartung der Auferstehung aus den Toten. Und achtens, das Kommen des Herrn aus dem Bürgertum in den Himmel zur Entrückung seines Leibes. Das sind so die acht wichtigsten Hauptpunkte, die in den Briefen des Apostels Paulus stehen. Das alles war, ausgenommen die Auferstehung aus Toten, vor Paulus nirgends Gegenstand weder der Verkündigung noch der schriftlichen Offenbarung Gottes gewesen. Diese acht Punkte, die ich da genannt habe. Und auf diesem Hintergrund ist es hilfreich, einmal die paulinischen Briefe in die chronologischen Reihenfolge zu stellen, wie sie Paulus wahrscheinlich der Reihe nach verfasst hat. Und zunächst möchte ich an die damals geschichtlichen Ereignisse erinnern. Deshalb jetzt die erste Folie da. Das soll ungefähr die Zeit der Apostelgeschichte abbilden. Das war um die 30 bis 33, dass der Herr Jesus durch alle Himmel fährt und sich zur Rechten Gottes der Majestät im Himmel setzt. Dann um die 45, Paulus und Barnabas gehen auf die erste uns berichtete Reise. Um 61, Paulus und Lukas erreichen Rom. 66, Beginn des jüdisch-römischen Krieges und als Folge davon im Jahr 70 die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Rom, sowie die zweite Zerstreuung Israels unter alle Nationen der Erde. Wie gesagt, nimm bitte diese Jahreszahlen nicht aufs Jahr genau, denn wir haben erstens Kalenderfehler und zweitens streiten sich viele Gelehrte um die genauen Zeitpunkte. Aber den Streit brauchen wir nicht mitmachen, es geht nur um einen groben Überblick. Ja? Deshalb steht da immer um davor. Aber entscheidend, wir können daraus eben diese heilsgeschichtliche Entwicklung in der Apostelgeschichte sauber ablesen, selbst in diesen groben Jahreszahlen. Der Dienst der Apostel dauerte also um die 40 Jahre herum, vom Pfingsten bis zur Zerstörung Jerusalems und der zweiten Wegführung. Und jetzt wäre der nächste Punkt, wäre die sogenannte kanonische Anordnung der neutestamentlichen Bücher. Das möchte ich jetzt zuerst einmal hier bringen. Und zwar ist es die Anordnung, die wir in den allermeisten Bibeln so finden, wie sie da stehen. Es gibt kleine Abweichungen bezüglich der apostolischen Briefe, aber die sind unwesentlich. Grundsätzlich stimmt es alles für alle Übersetzungen. Erstens, die vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Sie beschreiben das Leben und Wirken und Verkündigung des Herrn Jesus unter seinem Volk Israel, sein Opfertod und die Auferstehung. Prophetie zum Ende dieses Äons und des sichtbaren Kommens des Messias. Das ist der Inhalt der vier Evangelien. Dann gibt es ein Geschichtsbuch im Neuen Testament, das ist die Apostelgeschichte. Und sie beschreibt das Wirken der Apostel und den Übergang zur Verstockung Israels. Kapitel 1 bis 12 wird im Wesentlichen gewidmet dem Dienst an der Beschneidung durch die 12 Apostel. Das letzte war die Begegnung Petrus im Haus des Cornelius. Ja, da geht es schon über auf die Nationen. Dann Kapitel 13 bis 28 wird im Wesentlichen der Dienst des Paulus und Mitarbeiter im Schwerpunkt an den Nationen, aber eben auch an Israel in der Zerstreuung geschildert. Nun, die paulinischen Briefe, sie sind in allen griechischen Handschriften in der uns bekannten Reihenfolge so angeordnet, nämlich Römer, Galater, Epheser, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus und Philemon. Das ist interessant, ja, dass in allen Handschriften, die man gefunden hat, diese Anordnung gegeben ist. Der Inhalt ist das Evangelium an die Nationen, den Leib des Christus. Fortsetzung der Anordnung. Danach kommen die sogenannten apostolischen Briefe. Hebräer, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas. Zunächst, das ist der Dienst an der Beschneidung an Israel, der Braut und Ehefrau des Christus. Insbesondere auch in der Diaspora, denn die Briefe wurden in die Diaspora versandt. Insbesondere, ja, nachdem der Leib des Christus vollständig eingesammelt und entrückt ist, wird spätestens dieser Dienst wieder aufleben. Und dann werden diese Briefe eine ganz wichtige Rolle spielen für Israel. Es ist aber in jener Zeit wieder eine Übergangsperiode, wahrscheinlich. Ich möchte es sehr vorsichtig formulieren, aber es würde der Natur Gottes, von Gottes Handeln entsprechen, ja, wenn es einen Übergang gäbe. So wie es damals eben auch einen Übergang gab. Dann kommt die Apokalypse Jesu Christi, die Offenbarung Jesu Christi. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Auffassungen. Ich schließe mich der an, dass die Offenbarung noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurde. Da gibt es verschiedene Gründe, wie man da drauf kommt. Das wird aber jetzt den Rahmen unserer Betrachtung sprengen. Die Offenbarung Jesu Christi beschreibt in bis Kapitel 19, Vers 10 die Ereignisse, die der Königsherrschaft des Christus unmittelbar vorausgehen, inklusive dem letzten Danielschen Siebener. Ab Vers 11 kommt dann der Reiter auf dem weißen Pferd, und das ist der Messias, eindeutig, ja, weil die Beschreibung, die passt ganz genau auf das, was in Kapitel 1 über den Jesus Christus gesagt wird. Und die Offenbarung ist eindeutig an Israel gerichtet, baut auf Weissagungen der Propheten des Alten Bundes auf, und zwar ganz besonders auf Aussagen von Joel, Zephania, Hesekiel 38 und 39, Sacharja 12 und 14 und natürlich auf den Rest der Prophetie. Aber die genannten Propheten, die sagen ganz besonders was über den letzten Abschnitt vor dem Kommen des Herrn aus. Und jetzt ist die wichtige Konsequenz aus dieser Anordnung ist nämlich die, dass sie etwa der heilsgeschichtlichen Entwicklung ab dem Jahr 70 entspricht. Dass nämlich zum Beispiel die Thessalonicher Briefe, die ja von der Entrückung reden, am Ende stehen im Kanon. Ja? Und der Römerbrief am Anfang. Ja? Also die Anordnung bildet genau das ab. Und nachdem die Gemeinde vollendet ist, im zweiten Thessalonicher Brief, kann man so sagen, folgt dann der Übergang an Israel. Die Nationen sind vollendet, also die Gemeinde ist vollendet, und dann kommt praktisch die Botschaft der apostolischen Briefe an Israel voll zur Geltung, weil Gott dann wieder mit Israel arbeitet. Und dann kommt schließlich natürlich die Offenbarung zum Schluss, weil ja das auch wieder den Übergang zum Kommen des Herrn beschreibt. Also der letzte Danielsche Siebener und vielleicht auch noch einige Jahre vorher, das wissen wir jetzt nicht, ist auch nicht ganz so wichtig. Als nächstes haben wir hier auf dem Blatt die wahrscheinliche zeitliche Reihenfolge der Briefe, wie sie verfasst worden sind. Und die Anordnung, die entspricht ungefähr der heilsgeschichtlichen Entwicklung zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Jahr 70. Und da ist es auffällig, der Jakobus und der Judasbrief, also der Jakobusbrief, da sind sich die Gelehrten ziemlich einig, das war wahrscheinlich einer der ersten Briefe, die überhaupt geschrieben worden sind. Und er geht an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und das ist genau das Thema von der Apostelgeschichte. Dann Judasbrief, die beiden Thessalonicher Briefe, Hebräerbrief, möglicherweise Johannes. Und die sind alle noch in der ersten Hälfte der Zeit bis zum Jahr 70 geschrieben worden. Also bis um die Mitte von, von 50 nach Christus. Danach kommen dann der erste und der zweite Korintherbrief um das Jahr 57, Galater und Römer. Dann um das Jahr 60, auch interessant, erster und zweiter Petrusbrief. Der erste Petrusbrief, den hat der Petrus aus Babel geschrieben, nach 1. Petrus 5, Vers 13. Nicht aus Rom, das ist eine römische Wunschvorstellung. Ja.
Eine katholische.
Ja, ja, ich habe es jetzt allgemeiner formuliert. Danke für die Verbesserung. Ums Jahr 62 wurden dann die Gefangenschaftsbriefe geschrieben, Epheser, Philipper, Kolosser, Philemon und die Apostelgeschichte. Und dann ums Jahr 67, wie gesagt, das sind alles Jahreszahlen, die mit deklariert werden müssen. Dann der erste Timotheus, der Titusbrief, zweiter Timotheus. Und es ist nun etwas sehr Auffälliges, das können wir auch leider aus der Zeit her nicht behandeln. Wenn man diese Briefanordnung mal durchliest und sich vor allem die Briefe anguckt, die bis zum Jahr 60 geschrieben sind, dann kennzeichnet die eine ganz klare Naherwartung auf der einen Seite des Reiches der Himmel und der Entrückung der Gemeinde. Und das ist beim Thessalonicher Brief ganz auffällig, ja. Ja, da spricht der Paulus im ersten Brief von der Entrückung und im zweiten Brief vom Tag des Herrn. Ja, genau in der Reihenfolge, wie das laufen wird. Und so finden wir das auch in der Anordnung. Deshalb auch das Motto oben drüber, dass diese Anordnung ungefähr der heilsgeschichtlichen Entwicklung bis zum Jahr 70 entspricht. Bei Paulus ist es die Naherwartung der Entrückung der Versammlung und natürlich auch an Israel gepredigt, die des Königreichs der Himmel. Und bei den anderen Aposteln, da geht es um die Naherwartung des Reiches der Himmel und des Endes des gegenwärtigen Äons. Und das ist genau Thema dieser ersten Briefe gewesen. Die Zeit ist jetzt um. Und deshalb will ich auch jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich möchte nur eine Kostprobe geben von Paulus aus Römer 11. Da sagt Paulus, aus Römer 13, da sagt Paulus, die Stunde ist schon da, dass wir auf dem Schlaf aufwachen. Und die Errettung ist näher gekommen, als wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt, schreibt er den Römern. Und das ist eindeutig ein Zeichen der Naherwartung der Entrückung, denn er hat sich selber nach 1. Thessalonicher 4 zu den Lebenden gehalten, die übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn. Ja, und das findet sich auch im Römerbrief in der Aussage. Dann will ich aus Römer 16, Vers 20 zitieren. Da heißt, der Herr wird in Kürze oder auch schnell den Satan unter eure Füße zertreten. Und genau das lesen wir in Offenbarung 12, dass das geschehen wird, dass der Satan aus dem Himmel runtergeworfen wird, auf die Erde kommt. Dann redet Paulus in 1. Korinther 1, indem ihr die Hoffoffenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch befestigen wird bis ans Ziel, dass ihr untadelig seid in dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht hier zwei Zeitpunkte an. Die Offenbarung Jesu Christi ist die, wenn wir zusammen mit ihm geoffenbart werden. Und der Tag unseres Herrn Jesus Christus, das ist der Tag der Entrückung, weil das ist der Tag des Sohnes, wo er mit seinem Leib vervollständigt wird zu dem gesamten Christus. Dürft mal drüber nachdenken, ja. Vielleicht verspult es einen innerlich bei diesem Gedanken, macht aber nichts. Der Johannes hat aufgerufen, dass wir mal anfangen, lernen, quer zu denken und vielleicht manche Dinge, die wir übernommen haben, noch einmal selber nachdenken. Dann will ich ein gewaltiges Zeugnis aus Jakobus noch zum Schluss lesen, damit wir sehen, dass der Jakobus damals ganz klar mit der Wiederkunft Jesu gerechnet hat. Jakobus 5, die Verse 8 und 9. Ich habe da nur Stichworte hingeschrieben. Da heißt es, habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Gegenwart oder die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Man könnte es sogar so schreiben, wie es unten im Vers 9 dann steht, seufzet nicht wieder einander, Brüder, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und wenn der Herr Jesus vor der Tür steht, dann ist er nicht 100 Kilometer von der Türe weg. Und damit ist das eine Aussage, die ganz klar auf die Naherwartung des kommenden Herrn spricht. Weil der Jakobus und der Petrus, die haben ja nicht das Gegenteil verkündigt. Und jetzt schließlich, ich habe noch eine Stelle, und dann höre ich wirklich auf, und zwar in 1. Petrus 4, da lese ich ab Vers 7, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und jetzt möchte ich fragen, wer würde jetzt wagen zu sagen, es wäre nicht die Naherwartung des kommenden Reiches gewesen, die der Petrus mit diesen Worten ausdrückt. Denn er hat damit gerechnet, dass die Bußpredigt, zu der er gesandt war, dass die auch Erfolg hat. Da hat er damit gerechnet. Auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt davon, dass auch hier Gott dann letztlich nach Amos 3, Vers 7 gehandelt hat, indem er, wenn er etwas tut, sein Geheimnis den Propheten auch kundtut. Denn der Petrus spricht dann auch von seinem Ableben. Er weiß, sagt er, dass das Ablegen seiner Hütte bevorsteht. Und das heißt, der Herr muss den Brüdern nach einer gewissen Zeit ihres Dienstes gesagt haben, dass er jetzt noch nicht kommt. Da bin ich überzeugt von. Das dürfte jetzt auch sein oder es lassen. Mir ist es egal. Ja, ich wollte es einfach gesagt haben, weil insgesamt sind es übrigens 16 Stellen in den genannten Briefen, die von der Naherwartung Klarzeugnis ablegen. Damit möchte ich jetzt schließen. Wir wollen beten. Lieber Vater, hab Dank für dein Wort, dass du uns alles aufgeschrieben hast, was für uns wichtig ist zu wissen über die Zeit damals des Übergangs und auch über die Zeit, in der wir leben, denn wir dürfen wissen, dass es nicht mehr lange gehen wird, bis du all diese Dinge erfüllen wirst, die in den Propheten geschrieben sind. Und natürlich, dass wir das erleben dürfen, was unsere Erwartung als der Leib des Sohnes, deines Sohnes ist, die Entrückung der Gemeinde. Und du siehst auch, dass wir noch ringen um die Klarheit, wie nun all das, was in deinem Wort steht, genau zu verstehen ist. Da sind noch manche Fragen offen und da dürfen wir getrost warten, bis wir erkennen dürfen, so wie du uns jetzt erkennst. Amen.
Amen.
Also Albrecht, wir dürfen dir danken für diese Zusammenfassung und das chronologische Aufgliedern auch der Briefe. Und wir möchten die Stunde mit dem Lied aus 362 schließen.
362.
3, 6, 2. 6 Verse.